Heute ist internationaler Tag der Pizza. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Nach dem 9 Uhr Gottesdienst war jemand ganz erschrocken und überrascht, sagt, das habe ich gar nicht gewusst. Naja, habe ich gestern erfunden. Hey, so schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander erleben dürfen und auch gerade, das war wirklich sehr, sehr bewegend. Ich möchte mit euch nochmal kurz zur United zurückgehen und zwar in die Session, in der wir uns Gedanken gemacht haben über Elia und Elisa. Eine ganz bekannte Geschichte und für die, die nicht dabei sein konnten, ich fasse das einfach nochmal zusammen. Der große Prophet Elia hatte eine schwere Lebenskrise. Nach ganz vielen geistlichen Highlights kam er in eine Art Depression, zieht sich zurück, geht in eine Höhle und dort begegnet ihm Gott. Auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Nicht im Feuer, nicht im Donner, nicht im Sturm, das Feuer kam dann später noch, aber in einem leisen Säuseln und zeigt ihm, wie sehr er geliebt ist und dass er nicht allein in diese Welt gestellt ist. Und dann geht er mit neuer Kraft hinein in den Dienst und er sieht einen jungen Mann, der auf dem Feld ist und mit zwei Ochsen und einem Pflug tut er so den Acker bearbeiten und dann kommt der Prophet Elia und er schmeißt seinen Prophetenmantel als ein Zeichen, dass er diesen Mann in seine Nachfolge rufen will, über Elisa. Und er handelt prompt, er nimmt das Joch, in dem die Ochsen eingespannt waren, er macht daraus ein Feuer, schlachtet das Vieh und brät ein wunderbares Steak für seine Family. Dann zieht er von dann, nachdem alles zurückgelassen wurde, folgt er dem Elia und er weicht ihm nicht von der Stelle. Er bleibt ganz nah an seiner Seite. Er hat einen Wunsch und den äußert er an seinen Mentor. Er sagt, Elia, ich hätte gern das doppelte Maß deiner Salbung. Und interessant ist, Elia ist jetzt gar nicht in seinem Stolz verletzt und angekratzt oder irgendwie, sondern er sagt, du, das liegt nicht in meiner Hand, aber wenn du siehst, wie ich von Gott abgeholt werde, dann soll es so sein. Und tatsächlich ist Elisa dabei, als nun Gott im Feuer kommt, nämlich mit einem feurigen Wagen, Feuergerösser. Und dann steigt der Prophet Elia ein und geht's ab in die Ewigkeit. Ich sag's immer wieder gerne, an der Bushaltestelle würde ich mich auch gern platzieren. Aber wenn's so in die Ewigkeit geht. Und dann war klar für Elisa, jetzt ein doppeltes Maß an Salbung. Und wenn du beginnst, seine Prophetenzeit anzuschauen, ist es auch tatsächlich so. Doppelt so viele Wunder wie es bei Elia. Und bei Elia hat es schon ganz schön gescheppert. Aber bei Elisa, da nochmal ein doppeltes Maß drauf. Jetzt gehen wir von dem jungen Elisa ans Ende seines Lebens und schauen uns dort mal die sehr bewegende Geschichte im zweiten Buch Könige an. So, wir gehen ins 13. Kapitel, lesen mal die Verse 14 bis 21. 2. Könige 13. Ab Vers 14. Hier heißt es, Elisa wurde schwer krank und lag im Sterben. Es wird uns nun nicht gesagt, an welcher Krankheit er litt. Vermutlich war er einfach alt. Da besuchte ihn eines Tages Joasch, der König von Israel. Das ist eine interessante Aussage, weil die Propheten waren ja oft genug der Stein im Schuh des Königs oder die Laus im Pelz. Das war nicht so angenehm für die Könige, wenn die Propheten um die Ecke kamen, weil sie meistens sehr korrigierend auch rangegangen sind. In diesem Fall war es andersrum. König Joasch von Israel, der hatte ein Problem und so geht er zum Propheten. Und dann heißt es in der Geschichte, weinend beugte er sich über den Propheten und rief, mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Elisa befahl ihm, hol einen Bogen und Pfeile. Joasch holte sie und Elisa forderte ihn auf. Öffne das Fenster an der Ostseite und spann den Bogen. Der König öffnete das Fenster. Als er den Bogen gespannt hatte, legte Elisa seine Hände auf Joaschs Hände und sagte, schieß. Der Prophet sagt, nimm den Pfeil der Verheißung und den Pfeil des Sieges. Öffne das Fenster und feuere ihn ab. Ich habe euch mal den Originalpfeil mitgebracht, ist bei Ausgrabungen ganz neu entdeckt worden. Die Wahrheit ist, ich habe den im Keller meines Papas ausgegraben. Da kommt das Ding her. Der Prophet sagt, König schieße diesen Pfeil und dann geht der Text weiter. Und es heißt, kaum hatte Joasch den Pfeil abgeschossen, rief der Prophet, dieser Pfeil ist ein Siegespfeil, ein Zeichen des Herrn, dass er euch gegen die Syrer helfen wird. Bei Afek wirst du sie vernichten. Dann befahl er dem König, nun nimm die anderen Pfeile in die Hand. Auch das tat der König. Und dann heißt es, Joasch nahm sie und Elisa sagte, schlag damit auf den Boden. Und was tut Joasch? Er schlägt dreimal. Da wurde der Prophet zornig und sagt, 5 oder 6 Mal hättest du schlagen sollen, tadelt er ihn. Dann hättet ihr die Syrer endgültig vernichtet, jetzt aber wirst du sie nur 3 Mal besiegen. Bald darauf starb Elisa und wurde begraben. Als es Frühling wurde, fielen immer wieder Räuberbanden aus Moab in Israel ein. Eines Tages wollte man in dem Dorf, wo Elisa begraben lag, einen Mann beerdigen. Plötzlich tauchte einer dieser Banden auf, weil sie schnell fliehen wollten, warfen die Trauernden den Toten in Elisas Grab. Kaum aber war der Tote mit den Gebeinen des Propheten in Berührung gekommen, wurde er wieder lebendig und stand auf. Wow, ja, was eine Geschichte, oder? Ich möchte gern beten und Gott bitten, dass er uns das ganz lebendig macht und in den Alltag unseres Lebens bringt. Und Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Geschichte von Elisa und für all das, was du getan hast damals. Aber du hast längst nicht aufgehört zu handeln. Du bist derselbe gestern, heute, bleibst in aller Ewigkeit. Und Heiliger Geist, mach du jetzt dein Wort in jedem einzelnen Herzen hier lebendig. Auch alle, die am Livestream dabei sind. Ich segne euch, dass ihr das Wort Gottes hört und dass es euch stärkt und Hoffnung gibt. In Jesu Namen. Amen. Kennst du das Gefühl, dass du von etwas eigentlich mehr erwartet hast? Eine Reise, ein Geschenk, ein Gespräch und am Ende war es irgendwie, naja, so, vielleicht auch ein bisschen enttäuschend. Oder umgekehrt, du hast kaum Erwartungen und plötzlich warst du überwältigt von dem, was geschah. Das hat etwas mit Erwartungen zu tun. Ein Schüler sagte mir, weißt du, ich habe mir das so ausgedacht. Ich denke bei einer Klassenarbeit immer, es wird eine 5 und wenn es dann eine 4 wird, dann bin ich doch positiv überrascht. Ich möchte in dieser Predigt das ein bisschen anders hinbekommen. Ich würde mich freuen, wenn wir unsere Erwartung unseres Glaubenslebens steigern. Lasst uns doch von einer 1 ausgehen und wenn es eine 2 oder eine 3 wird, besser wie die 4. Es gibt eine Geschichte über einen alten Mann, der vor der Stadt an der Hauptstraße saß. Er hat dort einen kleinen Stand gehabt und hat ein paar Sachen verkauft, als eines Tages ein Reisender vorüberzog und er bleibt bei dem älteren Herrn stehen und sagt, ich habe da mal eine Frage. Wie sind denn die Einwohner in dieser Stadt drauf? Der alte Mann sagt, wie waren denn die Einwohner aus der Stadt, aus der sie gekommen sind? Und dann sagt dieser Reisende, oh, das war katastrophal. Alle haben sich gegenseitig beneidet, waren schlecht drauf. Keiner in der Stadt hat irgendwie eine Freude verbreitet. Dann sagt der alte Mann zu dem, kommen Sie bloß nicht auf die Idee, in unsere Stadt zu ziehen, weil hier sind die Leute genauso drauf. Kommt ein zweiter Reisender und bleibt auch bei diesem älteren Herrn stehen und sagt, oh, ich muss meine Heimatstadt verlassen, arbeitsbedingt muss ich umziehen. Sie können uns doch sagen, wie sind die Menschen in der Stadt? Dann sagt der ältere Herr wieder, wie waren denn die Leute aus der Stadt, aus der sie jetzt wegziehen? Und der Mann sagt, oh, das waren so liebevolle Menschen. Ich kann überhaupt nichts Schlechtes sagen. Sie waren fröhlich, haben einander geholfen und waren einfach wunderbar. Woraufhin der ältere Mann sagt, schauen Sie, Sie werden das in Ihrer neuen Stadt erleben. Wunderbare Menschen, die einfach gut drauf sind. Warum erzähle ich das? Weil es etwas mit Erwartung zu tun hat. Wie alles in unserem Leben, auch im Glaubensleben. Die Geschichte, finde ich, zeigt schon, wie gut es ist, wenn man positive, große und gute Erwartungen an, vor allen Dingen an Gott hat. Nach der Trauerfeier von meinem Papa waren wir mit einigen Freunden zu Hause, haben noch miteinander gegessen. Unter anderem war mein früherer Bibelschuldirektor, Pastor Richard Krüger, mit am Tisch. Er ist über 80 und er hat hier ja auch schon gepredigt und ich staune immer über seine Weisheit, die Gott ihm gegeben hat. Und dann war es so eindrücklich, wie er berichtet hat. Er sagt, gerade bin ich in einer Lebensphase, in der ich so viele Wunder erlebt wie nie zuvor. Er sagt, ich halte mich fit an Geist, Seele und am Leib. In allen Bereichen will ich Fortschritte machen. Das hat mir so imponiert. Ich dachte, wow, der Mann hat mit über 80 große Erwartungen ans Leben. Warum solltest du mit Anfang 20, mit 30, mit 40, mit 50, mit 60, mit 70 niedrigere Erwartungen haben? Es ist wichtig, große Erwartungen an einen großen Gott zu haben. Nicht, weil wir ihn irgendwie manipulieren wollen damit, sondern weil Gott so gerne viel mehr tut, wie wir erbitten und uns erdenken können. Ich möchte das gerne belegen mit einem Vers aus dem Neuen Testament. Im Epheserbrief schreibt Paulus im 3. Kapitel, Vers 20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Können wir das mal gemeinsam sagen? Gott aber kann viel mehr tun. Wow, das hört sich gut an. Gott aber kann viel mehr tun. Wenn du mitschreibst, der erste Punkt heißt ganz schlicht und einfach, Gott kann. Er kann. Auch wenn es manche Menschen gibt, die sagen, oh, es gibt keinen Gott und er kann sowieso nichts. Gott kann und er ist in der Lage dazu, auch in dein Leben einzugreifen. Darum gibt es gar keinen Grund, seine Erwartungen tief zu stapeln, sondern im Gegenteil, zu sagen, Gott, du bist ein großer, ein allmächtiger Gott und dennoch bist du mir so nah, bin ich in deiner Hand, bin ich geliebt von dir. Gehen wir zur Geschichte zurück. Das war ja nicht gerade eine optimale Ausgangslage. Ein kranker Prophet und ein ängstlicher König. Was eine Kombination. Elisa liegt im Sterben und dann kommt der König von Israel zu ihm. Überraschend ist seine Reaktion. Der König weint über Elisa. Warum? Weil er genau weiß, wir brauchen ein göttliches Eingreifen in unserer Situation. Und höre, jeder von uns kennt Situationen in seinem Leben, wo man weiß, es braucht ein göttliches, übernatürliches Eingreifen. Und das spricht der König aus. Er sagt, Wagen Israels und seine Reiter. Das spricht er zum Propheten, zu diesem Stellvertreter Gottes, der hier im Sterben liegt. Angesichts einer riesigen Armee der Syrer, die mit Streitwagen und beritten daherkommt und Israel es an Reitern fehlt. Er weiß, ich brauche da ein übernatürliches Handeln. Weil Israel war im Gegensatz zu den Syrern gar nicht so stark ausgestattet. Ich weiß, es gibt Menschen, die in ihrer auswegslosen Situation nichts mehr erwarten. Vielleicht gehörst du auch zu denen. Du sagst, ich erwarte nichts mehr von meiner Ehe, die ist so arg in die Brüche gekommen. Ich habe meine Erwartung in meine Kinder aufgegeben, in der Zukunft meiner finanziellen Situation, meines Gesundheitszustands, das Chaos in meinem Leben, was auch immer. Ich möchte dir Hoffnung machen, weil weißt du, das ist mein Job. Dazu bin ich angetreten heute Morgen, um zu sagen, es gibt einen Gott, der kann. Gott kann. Gott kann. Menschlich gesehen war das zum Heulen die Situation und das tut der König auch. Er macht gar kein Geheimnis daraus. Und dann geht er und dann wird ein Zeichen gesetzt, ein Pfeil des Sieges. Seine Hand zitterte, aber der im Sterben liegende Prophet Elisa nimmt sie und legt den Segen darauf. Und er sagt, mit diesem Zeichen wird der Sieg ins Sichtbare kommen. Gott verheißt Sieg, eine prophetische Glaubenszusage. Ich erinnerte mich in der Vorbereitung an diese Predigt an ein prophetisches Wort, das vor vielen, vielen Jahren in mein Leben hineinkam. Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wann es war, aber es kam ein Prophet in unsere Gemeinde und er rief mich auf und sagte, Markus, du wirst einmal einen geistlichen Dienst haben und dieser Dienst wird dich in unterschiedliche Länder führen. Ich war natürlich ganz gespannt, weil reiselustig bin ich schon. Und dann sagte der Mann, es wird in die Schweiz gehen. Oh. Mhm. Es wird nach Österreich und nach Italien wird dich der Dienst führen. Ich weiß noch, ich habe damals gedacht, Mensch, warum nicht Kalifornien oder Australien oder... Aber so war's. Im April, also in der Schweiz, haben wir viel gedient und lieben auch dieses Land und konnten ein Segen sein. Aber in diesem Jahr, im April, gab es einen Auftrag. Ganz übernatürlich wurden wir gerufen, nach Italien zu fahren, weil es dort ein Gemeindeverbund von über 100 pfingstcharismatischen Gemeinden gibt, die sagen, wir brauchen ein apostolisches Haus. Wir wollen nicht einfach so Freestyle-Gemeinde leben, sondern wir wollen auch unter einer Abdeckung sein. Und so wendeten sie sich erstaunlicherweise hier nach Deutschland. Ich wurde damit vom Präsidium beauftragt, mal hinzugehen. Und dann haben Nicole und ich das auch gemacht. Wir waren dort an einem Wochenende und es war unglaublich, mit welcher Kraft Gottes Geist dort in diesem Gottesdienst gewirkt hat. Weißt du, die erleben so eine schöne Erweckung, dass sie ihr Gemeindehaus verlassen haben. Sie sind in ein einfaches Zelt gezogen, das vielen Hunderten von Menschen Platz bietet und feiern dort ihre Gottesdienste. Und als wir dort waren, waren wir erstmal überrascht, weil die haben sich theologisch informiert und gerungen mit dem Thema, wie sieht denn der Dienst der Frau aus, und sind dann zu dem Zeugnis gekommen, die Heilige Schrift unterstützt es total, wenn Frauen und Männer im geistlichen Dienst sind. Und dann war es Nicole tatsächlich, die erste Frau war, die in dieser Gemeinde, in ihrer langen Geschichte, hinter der Kanzel stand und predigte. Die erste, aber nicht die letzte. Erste, aber nicht die letzte. Und auf der Fahrt sagte der Geist Gottes zu mir, ich soll der Gemeinde folgende Nachricht geben. Weil sie die Armen nicht vergessen haben, wird Gott sie nicht vergessen. Ich wusste nicht, wie stark sie sozial engagiert sind. Sie setzen sich ein, auch das ist eine Geschichte, die fantastisch zu hören ist. Sie setzen sich ein, um junge Frauen aus der Zwangsprostitution rauszuholen. Sie setzen sich ein für die Obdachlosen, für Menschen, die in Drogen gefangen sind. Und dann hatten sie an diesem Samstag, an dem wir die erste Predigt halten und ich ihnen diese Botschaft brachte, hatten sie als Pastoren ein Meeting und sie haben darüber beratschlagt, ob sie die Hilfe für die Armen zurückstellen, um schneller ihr Gemeindehaus fertigstellen zu können. Und dann hatten sie sich entschieden in ihrer Gruppe, nein, das tun wir nicht. Wir werden weiterhin die Armen versorgen. Und dann kam dieses prophetische Wort, weißt du, für sie fast aus dem Nichts, wie eine Bestätigung. In dieser Woche, Dienstag und Mittwoch, durfte ich wieder in der Nähe von Mailand sein dort. Wir saßen abends in der Pizzeria zusammen und dann erzählten sie, was Gott getan hat. Nur wenige Wochen nach dieser Aussage, nach diesem prophetischen Wort, hat es eine Gemeinde in Amerika auf das Herz gelegt bekommen, ihnen eine wirklich große Summe an Euros zu überweisen. Ein hoher sechsstelliger Betrag, um ihr Gemeindehaus fertigstellen zu können. Hey, Gott kann. Gott kann. Gott hat Dinge in deinem und meinem Leben vorbereitet, die wir so noch nicht erlebt haben, dass er uns führt in eine neue Dimension. Wir haben euch bei der United-Konferenz gesagt, Nicole und ich, unser Wunsch ist doppelte Salbung. Wir wollen, dass es beschleunigt wird, das Wachstum in dieser Gemeinde. Wir sind jetzt schon happy, wie viele Menschen interessiert sind am Glauben und wie groß die Gemeinde geworden ist. Aber hey, wir stehen am Anfang, davon bin ich überzeugt. Gott kann und zweitens viel mehr tun. Er kann viel mehr tun. Weißt du, da kommt der entscheidende Moment. Der Pfeil ist auf dem Weg, der Pfeil des Sieges. Da sagt der Prophet zum König, und jetzt nimm die anderen Pfeile. Und das tut er auch. Schlag auf den Boden damit. Und das macht Joasch. Er schlägt genau dreimal. Und dann legt er die Pfeile auf die Seite. Und der Prophet regt sich auf und sagt, König, was machst du denn? Warum nur dreimal? Hau doch drauf. Anders gesagt, bleib dran. Lass nicht locker. Wenn wir wissen, Gott kann und zwar viel mehr tun, dann sagt es uns auch, lass nicht nach in deinem Gebet. lasst uns das Himmelreich bestürmen. Lasst uns nicht aufgeben, uns irgendwie zurückziehen, sondern im Gegenteil, im Glauben vorangehen, dass Gott kann und zwar viel mehr. Er kann viel mehr. Lieben, was war das Problem von Joasch? Nun, es war das Problem der Erwartung. Das war halbherzig. Vielleicht verstand er auch gar nicht genau, was sein Handeln bedeutet. Kann es sein, dass wir vielleicht unsere Erwartungen etwas runtergeschraubt haben? Kann es sein, dass wir nicht mehr daran denken, dass Deutschland komplett erweckt wird? Kann es sein, dass wir vielleicht sagen, oh, das, wie der Heilige Geist gewirkt hat, war einmal zur Zeit der Apostel, aber heute? Ich hatte mich mit dem Matthias Stockinger, unserem Leiter für den Campus in Aachen, getroffen. Und wir haben so darüber gesprochen und uns gefreut, wie stabil das ist mit 100 Leuten an jedem Sonntag. Wirklich, das ist eine ganz, ganz große Freude. Aber noch mehr hat mich gefreut, als Matze dann sagt, weißt du was, ich glaube für 200 bis ans Ende des Jahres. Der Pfeil ist unterwegs. Gott ehrt Glauben, der groß denkt. Komm, ich erzähle euch nochmal, wir saßen dann am Dienstagmittag wieder zusammen beim Essen. Wie schön. Italien ist mir ja ein wunderbares Land. Es scheint die Sonne, es gibt gutes Essen. Da wurde berichtet, in diesem Gottesdienst, in dem wir waren an dem Samstagabend, hat sich online eine Gruppe von Menschen zugeschaltet aus der Toskana. Die kamen ganz frisch zum Glauben an Jesus Christus. Also keiner von denen hatte ein Bibelstudium gemacht, niemand war Gospel Studies oder in irgendeinem anderen, in einer anderen Bibelschule. Nein, ganz brandneu zum Glauben. Dann haben sie sich umgehört und haben Wind bekommen, dass da in dieser Stadt was geht. Dann haben sie sich online zugeschaltet. Und sie schauen den Gottesdienst, die Predigt. Und während Nicole und ich anfangen zu beten, kommt der Heilige Geist und füllt dieses Wohnzimmer, wo die Menschen saßen. Und sie fingen alle an, in einer neuen Sprache Gott zu loben. Da sagt mal einer, dass das mit dem Zungenreden und dem Beten im Geist mit den Aposteln aufgehört hat. Quatsch! Gott ist voll aktiv. Er kann und er will und er tut es in dir und in mir. Unterschätze niemals, was Gott in dir tut. Jetzt stirbt dieser Prophet Elisa. Ich glaube, dass Trauer im Land war. Und dann gibt's noch eine letzte Wundergeschichte in seinem Leben. Und die zeigt uns, dass Gottes Macht niemals stirbt. Wir haben es gelesen. Da liegt der Prophet Elisa im Grab. Die Trauernden kommen, um jemanden aus dem Dorf zu beerdigen, aber wieder kommt so eine Bande, die Leute überfallen wollen. Und sie flüchten und es bleibt ihnen nur noch, den Verstorbenen einfach in eine Grabeshöhle zu schmeißen. Und dort kommt dieser Tote mit den Gebeinen von Elisa in Berührung und schnapp ist er wieder da im Leben. Ich mag mir vorstellen, wie das in dem Dorf war, als der plötzlich, hallo, ich bin wieder da. Oder die Bande, die da kam, die Diebesbande, was für einen Schreck die bekommen haben, als da einer aus dem Grab marschiert. Gott ist nicht fertig, nur weil der Prophet gestorben ist. Seine Macht reicht weiter als unsere Erwartung. Und dennoch ist es wichtig, dass wir sie nicht niedrig halten, sondern erhöhen. In Christus entdecken wir, wer wir wirklich sind. Nicht durch Leistung. Hey, du bist durch Gnade angenommen und errettet. Nicht, weil wir so tolle Typen sind. Jemand schrieb im Facebook, da gab es ein schönes Lob irgendwie an mich, habe mich auch gefreut. Und dann schrieb jemand anders drunter, auch Pastoren sind nur Menschen. Ich konnte mir nicht verkneifen, zurück zu antworten. Oh, eine erstaunliche Entdeckung. Weißt du was? Wir sind durch Gnade gerettet. Und aus diesem Grund bist du und ich, sind wir sehr wohl etwas Besonderes, nämlich Töchter und Söhne des Allerhöchsten. Lass dir von niemandem etwas anderes sagen. Du bist wertvoll und von Gott gesetzt. Noch kurz, die Geschichte eines Generals. Der hatte sich im Manöver seine Uniform zerrissen. Dann kommt er ins Lager zu seinen Männern und sagt, gibt's hier einen Schneider? Meldet sich gleich ein junger Mann, tritt hervor. Dann sagt er, reparieren Sie bitte meine Uniform. Dann sagt er, oh, ich heiße nur Schneider. Es ist ein Unterschied, ob du dich Christ nennst, weil Christus ist, das ist der Titel des Messias, des Gesalbten, ein Christ. Man nennt sich nicht einfach nur so, sondern man ist es, gesalbt von Gott. Und sag nicht, da ist keine Salbung auf deinem Leben. Wenn du Jesus einlädst, in dir zu leben, in dir zu wohnen, dann ist der Allmächtige mit seiner göttlichen, unbezwingbaren Kraft in dir. Er lebt in dir und durch dich. So sieht wahre Identität in Christus aus. Nicht selbst gemacht, sondern geschenkt von Gott. Du bist erlöst, dir ist vergeben. Du bist kostbar in Gottes Augen. Du bist nicht allein. Gottes Geist lebt in dir. Wir sind nicht identitätslos. Wir gehören zu Gottes Familie, alle zusammen. Gott kann und will viel mehr tun in dir und durch dich. Darum, hey, schmeiß alle Lügen über Bord. König Joasch bekam eine Verheißung. Der Pfeil des Sieges. Seine Reaktion war halbherzig. Es wäre so viel mehr geschehen, wenn er nicht aufgehört hätte. Wenn er weitergemacht hätte. Aus diesem Grund tritt raus aus jeglicher Resignation und hör nicht auf, weiter zu glauben. Gott kann viel mehr tun, als wir erdenken oder erbittet haben. Kann viel mehr tun. Wo hast du nur dreimal geschlagen in deinem Leben, im Gebet angeklopft? Wo willst du mutige Schritte in deinem Glaubensleben machen? Schließ mal deine Augen, ich möchte dir ein paar Verse vorlesen, die du auf dich wirken lassen kannst. Buch Genesis im 18. Kapitel. Gott sagt, für mich ist nichts unmöglich. Jeremia im 32. Kapitel sagt es zweimal. Ich bin der Herr, dein Gott, und ich kann es. Nichts ist mir unmöglich. Und er wiederholt es nochmal und sagt, nichts ist dir unmöglich, oh Gott. Jesus sagt, Matthäus 19, für Menschen sind Dinge unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Das gleiche im Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich, sagt Jesus. Lukas 18. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und ich möchte in deine Situation hineinsprechen, wo du ein Unmöglich ausgesprochen hast und dir sagen, bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Und Jesus, wir bringen dir unser Leben, auch unsere Zweifel. Da, wo wir gehadert haben, auch mit einer Situation, wo Dinge nicht so schnell gelaufen sind oder für uns unverständlich waren. Und ich möchte dir sagen, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Danke, dass du ein Gott bist, der nicht aufgehört hat zu wirken. Danke, dass wir in dieser Geschichte auch sehen können, dass du den Tod überwunden hast. Und Jesus, ich segne jeden Einzelnen mit dieser Glaubenserwartung, mit starker Hoffnung in jedem einzelnen Leben. Danke, dass du zerbrochene Beziehungen wiederherstellst. Danke, dass du auf Menschen kommst, die körperlich angeschlagen sind. Deine durchbohrten, heilenden Hände, lege du sie auf sie. Dein Wort sagt, durch deine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Danke Gott, dass du immer noch am Wirken bist. Danke Heiliger Geist, dass du uns taufst mit deinem Feuer. Mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Mit deiner Erwartung, dass unser Umfeld verändert wird, weil du dieses Land nicht vergessen hast. Alle Sorgen schleudern wir auf dich, so sagt es dein Wort, und du wirst dich um uns kümmern. Danke, dass du niemanden hier vergessen hast im Raum. möchte euch bitten, mal aufzustehen. Diesen Sound, wenn die Stühle da oben hochgehen, den liebe ich schon. Zeigt es doch, dass das oben besetzt ist. Ist doch wunderbar. Komm, lasst uns unsere Augen nochmal schließen, weil ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage. Die richtet sich an die Menschen, die heute Morgen hier sind und keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Und wenn sie sagen, oh, wenn es einen Gott gibt, der mich liebt, wenn ich sein Kind werden kann, dann möchte ich das gerne annehmen. Dann strecken sie einfach ihre Hand dem Himmel entgegen, sodass ich das sehen kann. Wo auch immer ein Mensch ist, der heute sagt, ich möchte Gott ganz persönlich in mein Leben aufnehmen. Vielen Dank. Ich möchte fragen, ob noch jemand da ist, der sagt, heute ist der Tag des Heils. Heute möchte ich meine Entscheidung festmachen. Auch oben auf dem Empore, ganz links. Vielen Dank. Dankeschön. Ich möchte noch einmal fragen, ob noch mehr Menschen hier sind. Dankeschön. Vielen Dank. Links hinten. Ja. Kommt, lasst uns zusammen mein Gebet der Hingabe sprechen, indem wir sagen, Herr Jesus Christus, sei du der Herr und König in meinem Leben. Vergib du mir meine Schuld. Erlöse mich von dem Bösen. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Du hast nur gute Absichten für mich. Mein Leben soll dir voll und ganz gehören. In Jesu Namen. Amen. Hey, wie wäre es, wenn wir denjenigen, die gerade ein Ja zu Gott gegeben haben, wenn wir diesen Menschen, diesen kostbaren Menschen mal einen kräftigen Applaus geben. Beste Entscheidung.